Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur nächsten Sendung begrüße ich Sie herzlich. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Worum geht es heute? Um ein Zeugnis der Auferstehung Jesus, das Antlitz Jesus. Das geheimnisvolle Muschelseidentuch von Manopello stellt ein Zeugnis der Auferstehung Jesus, das Antlitz Jesus, dar. Es handelt sich um eine seltene Kostbarkeit, ein Schleier mit den Maßen 17 auf 24 cm, also eine ideale Größe, bei der ein Gesicht hineinpasst. Es ist das älteste und unverfälschte Zeugnis vom Leiden, Tod und der Auferstehung Jesus. Man sagt, dass uns Jesus nicht nur sein Wort in seinen Evangelien hinterlassen hat, sondern uns auch sein authentisches Gesicht gezeigt hat. Der Schleier von Manopello soll das beschriebene Schweißtuch Jesu im Johannesevangelium sein. Und so möchte ich es nicht vorbehalten, Ihnen diese Stelle im Johannesevangelium Kapitel 20 vorzulesen. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon, Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Bereits 1963 meinte Pater Pio, dass der Bissusschleier das größte Weltwunder ist. Sprich also, das größte Weltwunder ist in Manopello. Aber auch der Kapuzinerpater Domenico Dancese hat ein bewegendes Erlebnis während eines Erdbebens mit dem Schleiertuch gemacht. Und heute sind wir erneut mit Dr. Markus Vandenhövel im Gespräch. Markus Vandenhövel ist Vorsitzender Richter am Landgericht in Bochum. Markus Vandenhövel hat schon diverse Bücher zum Thema des Schweißtuches geschrieben, unter anderem auch die Causa Manopello. Und so begrüße ich Sie, lieber Herr Dr. Markus Vandenhövel, bei Radio Gloria ganz herzlich, und wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung und freue mich auf das Gespräch.
Herr Dr. Vandenhövel, es gibt unterschiedliche Bezeichnungen dieses Tuches, wie zum Beispiel Muschelseidentuch, Schweißtuch, Veronika, Volto Santo und viele andere. Welches ist die korrekte Bezeichnung?
Sie haben es zutreffend gesagt, es gibt viele Bezeichnungen. Ich würde mich eigentlich an diejenige halten, die schwarz auf weiß dokumentiert ist und auch die Historie über 2000 Jahre uns aufzeigt, nämlich die Bezeichnung aus dem Johannesevangelium, das Schweißtuch. Das Schweißtuch, das auf dem Haupte Jesu gelegen hat. Das ist, glaube ich, die korrekte Bezeichnung, wobei klar sein muss, dass es sich nicht um ein Schweißtuch im funktionalen Sinne handelt. Also kein Tuch, das in der Lage ist, Schweiß oder vielleicht sogar auch Blut aufzunehmen, sondern in dem Sinne zu verstehen ist, wie es der jüdischen Begräbnistradition entspricht, nämlich, dass man aus Zeichen der Ehrerbietung der gestorbenen Person ein feines Tuch auf das Gesicht auflegt, ein Schweißtuch so benannt. Und interessanterweise ist diese Tradition bei den letzten verstorbenen Päpsten wiederbelebt worden. Sowohl bei Johannes Paul II. Wurde ihm ein Schweißtuch auf das Gesicht gelegt und jetzt auch bei Papst Benedikt, als er gestorben ist, von Erzbischof Genswein, wurde ihm dieses Schweißtuch auf das Gesicht gelegt, in Respekt und Anerkennung dieser Tradition. Also deswegen ist für mich persönlich der Begriff Schweißtuch zutreffend. Der Begriff Volto Santo im Italienischen, das heilige Gesicht, ist auch sehr schön. Aber wenn wir den historischen Kontext betrachten wollen, dann, so denke ich, ist Schweißtuch die kurze, präzise Bezeichnung und im Ergebnis auch vollkommen zutreffend.
Können Sie eine Hinführung in Bezug auf dieses Schleiertuch von Manopello machen?
Dieses Tuch besteht in der Tat aus Muschelseide. Das ist der feinste Stoff der Antike, weil er so ganz aufwendig nur gewonnen werden kann aus den feinsten Fäden, mit denen sich die Meeresmuscheln am Grund des Meeres sozusagen verankern. Es ist heute eigentlich viel zu aufwendig und wird auch nur noch ganz, ganz selten überhaupt gewonnen. Also der feinste Stoff, das zeigt eben auch die Bedeutung und die Begräbnistradition. Interessanterweise auch die Verbindung zur jüdischen Religion, denn auch der Tempelvorhang des berühmten Jerusalemer Tempels soll mit Muschelseidenfäden durchzogen gewesen sein, genannt Byssusfäden. Das ist dieser feine Stoff und es hat dann viele Untersuchungen gegeben, wie kann auf diesem feinen Stoff überhaupt ein Christusgesicht entstehen oder wie kann es eigentlich hergestellt worden sein? Denn Muschelseide ist aufgrund des hohen Salzgehaltes nicht bemalbar. Es ist allenfalls einzufärben, aber man kann es nicht bemalen. Und es hat viele Untersuchungen gegeben, zerstörungsfreier Art, um festzustellen, aus welchen Substanzen besteht überhaupt dieses Gesicht auf dem Schleier. Und man hat gerade festgestellt, dass man eben organische Substanzen, Farbe oder sonstige Malsubstanzen gar nicht feststellen kann. Und damit ist es völlig unerklärlich, wie dieses Gesicht auf das Tuch gekommen ist. Es ist der übernatürliche Vorgang im Zeitpunkt der Auferstehung, denn dieses Schweißtuch lag Jesus auf dem Gesicht und stammt aus dem Grabe Christi. Und alle wissenschaftlichen Untersuchungen, die sehr unterschiedlicher Natur waren, mit maximalen Vergrößerungen oder mit einer Laserstrahltechnik, mit der Raman- oder Raman-Spektroskopie, sie alle kommen zum selben Ergebnis, nämlich, dass wir naturwissenschaftlich nicht erklären können, wie dieser Gesichtsabdruck und zudem auf beiden Seiten dieses hauchdünnen Schleiers erkennbar zustande gekommen ist. Und man hat gerade jetzt in jüngerer Zeit noch weitere interessante Phänomene auf diesem Tuch festgestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt an dieser Stelle erläutern soll oder ob wir später nochmal darauf zurückkommen, die Unerklärlichkeit noch weiter steigern. Das heißt also, im Grunde, je mehr Fragen man stellt, je weiter man forscht, umso mehr neue Fragen tun sich auf. Man wird dieses Geheimnis vermutlich, jedenfalls naturwissenschaftlich, niemals ergründen können.
Wie ist es dazu gekommen, dass dieses Tuch nach Manopello gekommen ist?
Das ist, ich sage einmal, relativ geklärt. Also man weiß durch Schriften und auch durch Freskendarstellungen in Rom, dass es sich dort, also in Rom, seit dem Jahr 705, andere sprechen von 707, befunden hat. Und das war der Ausgangspunkt dieses Tuches, der dazu geführt hat, dass zur damaligen Zeit ganz viele Pilger nach Rom kamen, um dieses Schweißtuch zu sehen. Und dann irgendwann ist dieses Tuch aber in Rom verschwunden. Man geht mit relativer Sicherheit davon aus, ich will es vorsichtig formulieren, dass dies im Jahr 1527 war, im Rahmen des sogenannten Sacco di Roma, des Landsknechteaufstandes, als sozusagen Rom insgesamt geplündert wurde. Da war es natürlich das Interesse, dieses Tuch vor barbarischer Zerstörung zu bewahren. Und dann spricht viel dafür, dass der Papst es über den Geheimgang in die Engelsburg hinaus gerettet hat, den Gang, den man ja heute noch sehen kann, wenn man in Rom zum Beispiel am Borgo Pio vorbeigeht. Und es gab dort Kontakte zum Klerus auf die andere Seite, auf die adriatische Seite, nämlich Richtung Mangopello. Und deswegen ist zu vermuten, dass diese Kontakte genutzt worden sind, um das Tuch dort in Sicherheit zu bringen. Denn dieser andere Teil über die diversen Höhenzüge und Berge und Hügel, der war nicht zu erreichen. Heute gibt es eine Autobahn, die gab es aber damals nicht. Und dann ist in Mangopello ist es dokumentiert, in Anführungszeichen offiziell dokumentiert seit dem Jahr 1648, aber vermutlich war es eben roundabout 120 Jahre vorher schon dort angekommen, um es eben von Rom in Sicherheit zu bringen.
Es gibt dieses Turiner Grabtuch, welches Sie zu Beginn auch angesprochen haben. Wie unterscheidet sich dieser Schleier in Mangopello zum Turiner Grabtuch?
Ja, in vielfältiger Hinsicht. Also natürlich besonders auffällig durch das Material. Das Turiner Grabtuch ist ein Leinentuch, wesentlich größer, 4,40 Meter mal 1,10 Meter etwa, mit dem Ganzkörperabdruck Jesu. Und der Mangopello-Schleier ist klein, 17 mal 24 Zentimeter. Und auf diesem hauchdünnen Schleier, der also nicht ansatzweise mit einem Leinentuch vergleichbar ist, der Schleier von Mangopello ist so dünn und so fein, der würde zusammengefaltet oder zusammengerollt in eine halbe Nussschale passen. Also ein völlig anderes Material. Und das Gesicht Jesu, was man auf dem Schleier von Mangopello sieht und auch auf dem Turiner Grabtuch, würde man auf den zweiten Blick im Übrigen gar nicht in Zusammenhang bringen. Also man kann aus jedem Gesicht für sich heraus erkennen, dass es sich um Christus handeln soll. Ich sage es mal ganz vorsichtig, aber man würde nicht vermuten, dass diese Gesichter, legt man sie übereinander, vermisst man sie biometrisch, dass sie komplett deckungsgleich sind. Das ist das große Phänomen gewesen, so dass wir also eine vollkommene Entsprechung dieser beiden Gesichter haben, obwohl sie völlig unterschiedlich wirken und auch aufgrund des Materials völlig unterschiedlich sind. Aber es gibt in der Tat auch gewisse Gemeinsamkeiten, gewisse Ähnlichkeiten in der Unerklärlichkeit. So hat man ja, wenn man sich das Turiner Tuch betrachtet, hat man es ja mit einem Negativabdruck zu tun. Ein interessantes Phänomen, das heißt, wenn man das Turiner Tuch betrachtet, ich hatte 2015 die Gelegenheit, als es für einige Wochen ausgestellt war, es zu sehen, ja, dann erkennt man eigentlich nur blasse Konturen. Und man hat ja erst durch die Fotografie und die Umkehrung, als aus dem Foto dann ein Negativ wurde, hat man plötzlich das Positivgesicht gesehen. Also auch eine völlig unerklärliche Fotoumkehr nach damaliger Fotografiertechnik. Und da hat man dieses doch recht gut konturierte Christusgesicht gesehen. Und diese Umkehrung hat man Mangopello nicht, da sieht man das Bild in Anführungszeichen im Original. Wenn man aber, und jetzt komme ich zur Vergleichbarkeit, also auch Vergleichbarkeit im Unerklärlichen, wenn man aber von dem Mangopello-Schleier den Computer eine 3D-Simulation berechnen lässt, das ist mit einem einfachen Computerprogramm möglich, hat man in Turin auch gemacht, dann stellt man fest, dass auf dem Mangopello-Schleier sich die Höhen und Tiefen des Gesichtes vertauschen. Völlig unerklärlich. Bringt man dann das Gesicht ins Negativ, dann stimmen die Höhen und Tiefen wieder. Dann liegen zum Beispiel die Augenbrauen wieder auf dem Gesicht und gehen nicht in das Gesicht hinein, ähnlich die Barthaare. Also auch da eine sehr unerklärliche Farbvertauschung, ähnlich wie in Turin. Und dann hat man in Turin festgestellt, dass sich unter den Wunden kein Abdruck gebildet hat. Das heißt, die Wunden waren eher da als der Abdruck. Und es gibt jetzt relativ neue Untersuchungen, die in Mangopello zu einem ähnlichen Ergebnis kommen, nämlich, dass die, ich sag es mal, Wunden ist vielleicht zu viel gesagt, die auf dem Schleier erkennbaren roten Stellen, die Blut- und Gehaltewunden darstellen, dass auch die tiefer in diesem dünnen Gewebe sitzen und das Gesicht später entstanden ist. Das ist eine relativ neue Untersuchung, die jetzt durchgeführt worden ist von einem Naturwissenschaftler, der einfach durch den unterschiedlichen Lichteinfall, nämlich ist das Streulicht von der Seite, also quer einfallendes Licht oder durch die direkte Bescheinigung, da stellt man fest, dass eben diese roten Partien in dem Gesicht, die Wunden, unterschiedlich reagieren. Auch insoweit eine gewisse Vergleichbarkeit in der Unerklärlichkeit zu Turin.
Sie sprechen das Blut an. Wurde dieses Blut auch untersucht und verglichen zum Beispiel mit dem Blut von eucharistischen Wunden?
In Turin gibt es ja Blutspuren, die sind untersucht worden und man hat dort die relativ seltene Blutgruppe A und B festgestellt, ähnlich übrigens wie auf dem Oviedo-Tuch, also auf dem Bluttuch in Oviedo mit der identischen Blutgruppe. Auf dem Mangopello-Schleier selbst sehen sie Wunden, haben aber keine Blutspuren. Und auch das eucharistische Wunder von Ganciano, nehme ich an, sprechen Sie an. Auch da haben wir die identische Blutgruppe festgestellt. Auch das ist ja ein Ergebnis, welches man letztlich nur sehr schwer erklären kann.
Herr Dr. van den Heuvel, Sie sprechen an, dass das Bild immer wieder unterschiedlich aussieht. Manchmal hat man den Eindruck, dass Jesus lächelt und manchmal schaut er ernst und betrübt aus. Viele Besucher sind von den Augen des Antlitz Jesus auch fasziniert. Was macht es mit dem Betrachter?
Ja, um auf die erste Frage zu kommen, wieso sieht das Bild verschieden aus? Das ist genau das aus meiner Sicht Unerklärliche. Aber Sie haben völlig recht, es ändert sich. Je nach Helligkeit oder Dunkelheit, nach Lichtintensität, auch nach dem Lichteinfallswinkel. Und es verändert sich eben nicht nur bezüglich hell und dunkel, sondern das Gesicht ändert sich strukturell. Da sieht man insbesondere, und das ist ein Effekt, den wirklich jeder Besucher vor Ort nachvollziehen kann, man sieht das insbesondere an der Veränderung der Mundstellung, der mal leicht geöffnet ist, dann geschlossen ist, immer wieder unterschiedlich wirkt. Am beeindruckendsten aus meiner Sicht ist der Schleier und das Gesicht im Naturlicht. Wenn es also nicht künstlich durch Lampen in dem Schrein angestrahlt wird, weil man dann einfach sieht, wie unglaublich fein konturiert dieses Gesicht ist und wie lebendig es insbesondere ist. Das sieht man gerade im Naturlicht, da hat man wirklich den Eindruck, dass dies ein sprechendes Gesicht ist. Sie sprachen gerade ja auch schon die Augen an, die mit dem Betrachter mitgehen. Das allein könnte man auch sozusagen mit einer malerischen Leistung hinbekommen. Das kennt man bei manchen Gemälden auch. Aber was Sie nicht erklären können, ist eben diese strukturelle Veränderung dieses Gesichtes. Und es sieht eigentlich immer wieder anders aus. Man hat mal die These vertreten, naja, also wenn zum Beispiel die Sonne durch das Fenster fällt und dann direkt auf das Schleierbild, dann ist es ja klar, dass es transparent wird. Aber ich selbst habe Fotos gemacht, in denen im Grunde es keine Sonne draußen gab, sondern das Bild in Anführungszeichen völlig verschattet war und trotzdem komplett transparent. Ein hochinteressanter Effekt. Also ohne Sonneneinstrahlung komplett Transparenz. Und wenn Sie sich dann entsprechend nähern, auch im entsprechenden Winkel, dann verändert sich dieses Gesicht. Ich hatte gerade schon gesagt, auch je nach Lichteinfall sehen Sie mal die Wunden, die repariert sind. Mal sehen Sie die Wunden aber nicht mehr. Also die scheinen in einer anderen Dimension dieses Tuches zu liegen, was eigentlich schon völlig unerklärlich ist, weil es eben so dünn ist. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass natürlich auch die eigene Betrachtung, die Betrachtung jedes Besuchers auch immer wieder unterschiedlich ist. Mal sind Sie, wenn Sie davor stehen, emotional berührt, mal nähern Sie sich vielleicht diesem Gesicht intellektuell und sprechend. Vielleicht blickt man auch manchmal einfach hindurch und ist dann gar nicht in der Lage, das alles wahrzunehmen. Das bedeutet, man braucht für diesen Schleier, braucht man Zeit. Man kann das nicht in 3 Minuten erfassen im Sinne einer Tourismusattraktion. Jetzt machen wir ein Foto und gehen dann zurück zum Bus, sondern man muss sich wirklich Zeit nehmen, dieses Gesicht mit all seinen Facetten und Konturierungen wahrzunehmen, auch mit der eigenen Emotion, auch mit der eigenen Spiritualität und mit dem eigenen Intellekt. Da kommen eben ganz viele Facetten zusammen. Und dann nähert man sich diesem Antlitz, was auch, wie ich gerade gesagt habe, nicht immer funktioniert. Ich denke, auch das ist menschlich. Aber es zeigt, es ist wirklich eine wechselseitige Kommunikation. Das ist ein Phänomen, welches Sie mit keinem Gemälde etwa hinbekommen können. Also das ist eine andere Bedeutung, eine andere Dimension, Und deswegen kann ich auch immer nur empfehlen, sich dieses Tuch, dieses Gesicht Christi live vor Ort anzuschauen.
Sie haben erwähnt, dass man längere Zeit vor diesem Schleiertuch verweilen sollte. Und in Ihrem Buch, die Casa Manopello, haben Sie diverse Zeitzeugen befragt. Welche Geschichten haben Sie am meisten bewegt von diesen Zeitzeugen?
Ich kann das gar nicht so spezifizieren, weil ich jede Geschichte für sich genommen interessant fand. Aber ich will mal versuchen, es zu generalisieren. Mich haben am meisten die Menschen und die Geschichten bewegt. Und ich habe das erlebt in vielen Vorträgen, aber auch mit Menschen, mit denen ich selbst in Manopello war. Da haben mich die am meisten beeindruckt, die eigentlich zuvor gar keinen Zugang hatten. Und die sich aber haben berühren lassen, die Interesse gezeigt haben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Die angefangen haben, Fragen zu stellen, obwohl sie vielleicht noch wenige Tage vorher nichts davon wussten und davon sich gar nicht haben berühren lassen. Und da gibt es in diesem Buch viele Zeitzeugen, die das auch sehr authentisch kommunizieren. Und die sagen, wir stehen davor, ja, wir haben Fragen. Es ist für uns jetzt nicht alles klar, aber wir stellen Fragen, wir erkennen das Faszinosum. Und das finde ich ist eigentlich sehr wichtig, dass wir gerade in der heutigen Zeit, dass wir wieder lernen, uns für diese, oft für diese übernatürliche Dimension, ich sage immer übernatürlich, aber nicht widernatürlich, dass wir uns dafür wieder anfangen zu interessieren. Und mit dem Interesse stellen wir Fragen. Und das finde ich wichtig. Und wir können die Fragen auch gar nicht beantworten. Ich finde es auch völlig anmaßend, wenn ich jetzt sagen würde, oder andere große Experten, wenn die jetzt sagen würden, wir können alles erklären. Nein, das können wir nicht. Dann wären wir Gott. Wir sind nicht Gott. Aber wir stehen davor. Aber wir erkennen. Und wir können erkennen, es gibt hier eine metaphysische, eine transzendentale Dimension. Und die löst Fragen aus und die begründet unser Interesse. Und das finde ich wichtig. Und die Menschen, die das in den Geschichten, auch in der Causa Manopello zum Ausdruck gebracht haben, und das waren viele, eben sehr, sehr unterschiedlich, das ist das, was mich, ehrlich gesagt, am meisten beeindruckt hat.
Wie kann man sich das vor Ort vorstellen?
Die Kirche ist ja eine nette, aber doch eine Provinzkirche, die ja ohne dieses Volto Santo eigentlich gar keine besondere Bedeutung hätte. Italien ist voll von großen Kirchen. In jedem kleinen Örtchen entdeckt man zunächst im Regelfall den großen Kirchturm und die große Kirche. Da ist Manopello eher schlicht und bescheiden. Aber es hat eben diese besondere Bedeutung durch das Volto Santo gewonnen. Und wenn Sie diese wirklich nette, aber auch nicht völlig auffällige Kirche betreten, wird man aber mit dem Phänomen sofort konfrontiert. Nämlich, Sie haben eine Entfernung, es ist immer sehr schwer zu schätzen. Ich schätze vielleicht 30 Meter geschätzt, bis Sie zum Altar blicken. Vielleicht sind es auch ein paar Meter mehr. Und das Volto Santo ist dauerhaft auf dem Hochaltar in einem Glasschrein ausgestellt, entsprechend natürlich tresormäßig gesichert, aber Sie können es erblicken, Sie können es ansehen. Und wenn Sie die Kirche betreten, da fällt der Blick fällt sofort auf diesen Hochaltar und auf das Schleiergesicht und Sie sehen anfangs ein vollkommen ja, blass-weiß schimmerndes Tuch und Ihnen fällt die Transparenz auf. Also man würde in dem Moment nicht vermuten, dass sich dieses Gesicht wirklich konturieren kann. Das ist ja das, was ich auch als erstes gelesen und von Manopello erfahren habe, was ich so unglaublich fand und was mein Interesse dann auch daran begründet hat, zu sehen, ob das wirklich alles real sein kann. So, und wenn Sie sich dann dem Altar nähern, man kann dann von beiden Seiten den Hochaltar mit einigen Treppenstufen besteigen und da stehen Sie wenige Zentimeter vor diesem durch den Tresorglasschrein gesicherten, vor dem Schrein und sehen das Volto Santo. Und da stehen Sie wenige Zentimeter davor, erblicken dieses dann klar konturierte Gesicht. Und obwohl Sie sich nur wenige Zentimeter wegbewegen, können Sie naturwissenschaftlich in dem Moment nichts mehr erklären. Sie können es dann nur auf sich wirken lassen. Aber es kann jeder Pilger, der nach Manopello kommt und die Kirche betritt, von morgens bis abends etwa 19 Uhr, 19:30 Uhr, bis die Kirche geschlossen wird, kann diese Erfahrung selber machen. Und ich habe das ja vorhin schon erwähnt, ich kann auch immer nur empfehlen, dass jeder sich selbst diesen Eindruck verschafft, den man auch fotografisch in dem Maße nicht festhalten kann.
Herr Dr. Vandenhövel, heißt das auch, man sollte an verschiedenen Tageszeiten dieses Schweißtuch, dieses Schleiertuch betrachten?
Ja, ich persönlich bin immer am meisten beeindruckt, wenn ich es im ersten frühen Sonnenlicht sehe. Wenn also die Sonne aufgeht und die Dämmerung sozusagen langsam entschwindet, weil dann haben Sie wirklich einen unglaublichen Eindruck von auch dem Glanz der Muschelseide. Man spricht ja auch vom Gold der Meere, der dann klar erkennbar wird. Und ich kann Ihnen darüber hinaus aber nicht sagen, welche Zeit jetzt besonders geeignet ist. Ich glaube, das muss auch jeder für sich selbst herausfinden. Und jeder muss vielleicht auch abhängig dann von der Intensität des Pilgerstroms, mal ist die Kirche voll, mal sind sie mit 2, 3 Leuten ganz allein oder fährt sogar ganz allein. Das muss jeder für sich selbst herausfinden, wie am besten der Zugang zu diesem Volto Santo geschieht. Da kann ich gar keinen konkreten Tipp zu geben. Was ich immer empfehle, morgens mit der ersten Frühmesse dieses Gesicht wahrzunehmen, denn dann präsentiert es sich wirklich in einem übernatürlichen, wunderbaren Goldglanz, wo man wirklich sagt, hier berührt der Himmel die Erde.
In unseren Zeiten sind Bilder zentral, aber eigentlich auch schon vor 2000 Jahren. Da hat Thomas gezweifelt und er glaubte erst, dass er sah. Wie schätzen Sie diesen Sachverhalt in der heutigen säkularisierten Zeit ein?
Ich denke, diese Geschichte von Thomas, die folgt ja nur wenige Zeilen nach dem Ostersonntagsgeschehen im Johannesevangelium. Ich denke, es ist die Metapher unserer Zeit, dass dort jemand ist, der eben nicht nur aus sich heraus glauben kann, sondern der will das überprüfen, der muss das sehen. Und auch das Sehen reicht ihm nicht. Er muss Jesus berühren, er muss wirklich mit all seinen Sinnen, seinem Geist, seinem Verstand, seiner Emotion, er muss das umfassend wahrnehmen und erst dann kann er glauben. Und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, ja, der für ganz viele Menschen heute auch zutrifft. Und es ist ja interessant, dass die stärksten Informationen, auch die wir Menschen in uns tragen, es sind immer Bilder, Bildinformationen. Und deswegen ist es auch eigentlich auch so an herausragender Stelle im Johannesevangelium ja platziert, sowohl am Ostersonntag, er sah und glaubte, und auch bei Thomas, der sah und berührte, man muss eigentlich sagen, er sah, verifizierte den Sachverhalt und glaubte. Und die stärksten Informationen, die wir haben, sind die Bildinformationen. Wenn wir uns als Menschen auch an Dinge zurückerinnern, an große Ereignisse, ob das eine schöne Feier war, ein wunderbarer Urlaub oder was auch immer. Wir haben Bilder im Kopf, nahezu nie Texte. Die kommen vielleicht zusätzlich hinzu, wenn überhaupt. Aber wir haben eine Bildinformation, wenn wir uns erinnern. Und deswegen ist auch diese Bildinformation, dieses Bildzeugnis von der Auferstehung so wichtig. Denn es zeigt, dass hier die Schrift, die viel mühsamer zu erschließen ist als eine Bildinformation, wie ich gerade versucht habe darzustellen, dass diese Schrift tatsächlich Recht hat und dass es sich eben nicht nur um eine Metapher handelt oder um eine Allegorie eines Auferstehungsgeschehens, welches man nicht greifen kann, sondern dass das ein reales Geschehen war. Das wird in diesem Bilddokument des lebendigen Gesichtes Christi mit den reparierten Wunden, mit dem Gesicht der Auferstehung deutlich. Und wir haben wie Thomas jetzt die Gelegenheit, seitdem auch all diese Dinge bekannt geworden sind, in Mangopego ja genau diesen Weg nachzuvollziehen. Zu sehen, zu verstehen, ich füge hinzu, wir können nicht alles verstehen, aber wir können uns dem Phänomen annähern, wir können Fragen stellen und können dann unseren Glauben begründen bzw. vertiefen oder intensivieren. Also insoweit sind wir ganz nah bei Thomas und ich glaube, gerade in Mangopego haben wir diese Möglichkeit, durch diesen Bildbeweis, diese Bilddokumentation auch einen neuen Zugang zur Schrift zu bekommen.
Heißt es, wenn mehr Menschen dieses Bild in Mangopego sehen würden, dass es eine Art Glaubensaufbruch geben würde?
Ja, ich würde es vielleicht eine Stufe darunter hängen, ohne das dementsprechend abwerten zu wollen. Ich würde sagen, jedenfalls Menschen fangen an, sich wieder zu interessieren. Und fangen, ich habe das gerade ja schon kurz erwähnt, fangen an, wieder Fragen zu stellen. Das, was in der heutigen Zeit ja doch bei vielen jedenfalls sehr entrückt ist und gar nicht mehr aktuelles Tagesthema ist, sich mit diesen Dingen des Glaubens, mit diesen transzendentalen Dingen der Religion zu beschäftigen. Und wenn ich eben Zentimeter vor diesem Phänomen stehe und ich bin genauso ratlos in meiner Erklärung wie der Naturwissenschaftler, wie der Historiker und wie alle anderen, dann fange ich an, in der Tat auch wieder mich für diese Dinge zu interessieren. Und es wird dann sicherlich bei vielen dazu führen, dass man den Glauben wiedergewinnt oder neu begründet, intensiviert. Aber vorher ist für mich persönlich immer sehr wichtig, dass man Fragen stellt. Ich werde nie vergessen, als ich zum ersten Mal in Otello war, ich hatte nur Fragezeichen in meinem Kopf. Und ich habe heute noch Fragezeichen. Und das finde ich wichtig, denn die Fragen, die halten das Interesse auch aufrecht und perpetuieren das Interesse. Solange man Fragen hat, hat man an dem Sachverhalt Interesse. Und solange bleibt man auch wach und bleibt man geöffnet. Und deswegen auch nochmal immer wieder mein Appell, direkt nach Mangopello zu fahren und selbst in die Kommunikation mit diesem heiligen Gesicht, mit diesem Volto Santo, dem Gesicht Jesu zu gehen. Und im Ergebnis, ja, wird es dazu führen, den Glauben zu intensivieren. Aber den Glauben, nicht in dem Sinne, dass wir Menschen jetzt alles wissen, sondern dass wir aber wieder in der Lage sind, entsprechende Fragen zu stellen und einen Zugang zu all diesen Phänomenen zu bekommen.
Herr Dr. Vandenhövel, Sie gehen regelmäßig immer wieder nach Mangopello. Was macht es mit Ihnen, wenn Sie vor dem Schweißtuch verweilen?
Ja, ich bin jetzt, ich glaube, über 20 Mal da gewesen. Ich kann es gar nicht mehr zählen. Und ich habe immer wieder, das ist interessant, wenn ich in Mangopello bin, manchmal allein, manchmal mit auch anderen Menschen, manchmal auch mit denjenigen, denen man den Zugang ermöglichen kann. Ich habe immer wieder den allerersten Eindruck vor Augen, im wahrsten Sinne des Wortes, der wird immer wieder präsent, wenn ich in Mangopello bin. Einfach weil das Urergebnis war, nämlich aufgrund der Buchinformation des Autors Paul Badde, der über das göttliche Gesicht 2005 und 2006 geschrieben hat, mich selbst auf die Spurensuche zu begeben, um dann festzustellen, bin ich in einen atemberaubenden, spannenden Dan Brown-Krimi geraten, aber damit auf dem Weg einer rein fiktionalen Geschichte, oder bin ich auf den Spuren eines tatsächlich existenten, 2000 Jahre alten, bestehenden Geschehens, welches eben im Grab Christi in Jerusalem entstanden ist. Und diesen Eindruck, den hatte ich, als ich die Kirche betreten habe, die Transparenz sah und feststellte, tatsächlich, da habe ich diesen blass, weißlich schimmernden, transparenten Schleier vor mir, dann das Gesicht gesehen habe und genau all diese unerklärlichen Dinge feststellen konnte, die mich sehr berührt haben. Und diesen ersten Eindruck habe ich immer, bei jedem Besuch, ob ich einmal da war oder fünfmal oder zehnmal da war. Und ich nähere mich natürlich auch nicht immer mit der identischen Emotion, dem identischen Intellekt. Und ich habe auch schon es erlebt, dass ich selber dann auch manchmal vielleicht nur durch diesen Schleier hindurchgeblickt habe. Auch das gehört mit dazu. Aber der erste Eindruck, der ist immer bestehen geblieben. Und der wird eigentlich immer wieder aktiviert. Und ich glaube, da kann man 100-mal oder 1000-mal da gewesen sein. Das ist wie eine Reset-Taste. Man ist immer wieder sofort da und hat dann das Phänomen vor Augen. Und erschließt es sich letztlich immer wieder anders. Also das heißt, also auch beim 20. Mal lässt es mich nicht unberührt, sondern es fasziniert mich genauso wie beim ersten Mal. Und die Erinnerung des ersten Mals, die verwischt nicht, die bleibt gleich präsent. Häufig werden ja Eindrücke im Laufe der Zeit schwächer. Das ist hier nicht der Fall, sondern ich habe diese ersten Eindrücke immer klar vor Augen und die frische ich bei jedem Besuch, wenn man so will, immer wieder auf.
Das Antlitz Jesu, das gibt es wirklich auf dem Muschelseidentuch in Manopello. Und wir sind im Gespräch mit Dr. Markus van den Hövel. Er spricht zum Thema Muschelseidentuch in Manopello. Und nun wird er uns einige Gedanken zu den zwei Kapuzinerpatres, dem heiligen Pater Pio und Pater Domenico d'Accese, schenken. Herr Dr. van den Hövel, Pater Pio sagte bereits 1963, dass Manopello das größte Weltwunder ist. Wie ist Pater Pio auf das Schweißtuch gestoßen und welchen Bezug hatte Pater Pio zum Schweißtuch?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich fange mal zunächst eben damit an, dass tatsächlich 1963 Pater Pio von dem größten Weltwunder sprach, welches sich eben in dem Schweißtuch in Manopello manifestiert. Und da fragt man sich ja, wie kommt er zu dieser Zeit, zu dieser Aussage, zu einer Zeit, als dieses Schweißtuch überhaupt nicht bekannt war, also nur innerhalb der kleinen Provinz, eigentlich rund um Manopello und darüber hinaus, es keine Literatur, gar nichts gab, keine Untersuchung, niemand wusste, was ist das wirklich für ein Tuch. Das ist schon erstaunlich, dass eben dann etwa, ich glaube, 200 Kilometer südlich entfernt, Pater Pio, der Nationalheilige Italiens, der heute ja noch hoch verehrt wird, bereits 1963, ja, im Grunde mit unglaublicher Prophetie diese Aussage tätigen kann. Welchen Bezug hat er zu Manopello? Ich habe auch da auch mal andere Experten befragt, die jetzt gerade auch dabei sind, ein Buch ins Deutsche zu übersetzen. Das ist sehr schwierig. Man weiß, dass er jedenfalls den Kapuzinerpater Domenico d'Accese, der lange Zeit ja Rektor bzw. Guardian des Tuches in Manopello war, dass er ihn kannte und von seinem Bruder im Geiste sprach und auch gelegentlich Empfehlungen den Pilgern gab, geht doch zu Domenico d'Accese in Manopello. Ob er selbst in Manopello war, lässt sich, soweit ich jedenfalls informiert bin und auch nach Rücksprache das versucht habe, mal zu eruieren, gar nicht genau klären. Was man aber weiß, ist, dass Pater Pio, der 1968 verstorben ist und während seines letzten Gottesdienstes, während einer Messe am Altar zusammenbrach, dass er zeitgleich in Manopello gesehen wurde, als er dort von vergesslichen Zeugen wahrgenommen wurde, dann ja die immer noch rätselhaften oder jedenfalls interpretationsfähigen Worte sprach: Ich erkenne mich selbst nicht mehr, auf Wiedersehen im Paradies. Da gibt es vielfältige Versuche, diese Worte zu verifizieren. Jedenfalls ist er sozusagen im Augenblick ja seines physischen Zusammenbruchs, der dann auch kurz danach zum irdischen Tod führte, in Manopello gesehen worden. Und es war, wie alles bei Pater Pio, auch dies eine geheimnisvolle Beziehung.
Sie haben mehrmals den Kapuzinerpater Domenico d'Accese erwähnt. Wer war er und welchen Bezug hatte er zum Antlitz Christi?
Auch das ist eine sehr interessante Geschichte. Also Domenico d'Accese wurde geboren als Emidio Petrarca in Cese, einem kleinen Örtchen, welches zu Avezzano, auch in den Abruzzen gelegen, gehört. Und als er ein kleiner Junge war, im Jahr 1915, gab es ein schweres Erdbeben, bei dem viele Menschen umgekommen sind. Und der kleine Emidio, der spätere Domenico, wurde dann in einer Kirche mit seinem Vater verschüttet und unter Trümmern begraben und wurde dann von einem ihm damals unbekannten Mann aus den Trümmern gerettet. Und er wusste aber nie, wer hat mich denn da gerettet, dass ich überleben konnte als kleiner Junge. Die Geschichte hat ihn nicht losgelassen. Er hat dann in der Folgezeit Theologie studiert und ist dann Jahre später nach Manopello gekommen. Und als er dort dieses Schweißtuch mit dem Antlitz Jesu gesehen hat, Da sprach er plötzlich, das ist der Mann, jetzt weiß ich, wer mich gerettet hat. Das ist der Mann, der mich damals 1915 aus den Trümmern in Avezzano gerettet hat. Und da war für ihn klar, Jesus selbst hat ihn persönlich gerettet. Und fortan war er von Mangopello nicht mehr wegzubekommen. Und er war dann, wie ich vorhin schon gesagt hatte, Rektor bzw. Guardian des Volto Santo viele Jahre, bis er dann selber verstorben ist. Er hatte aber immer die Idee, das ist das wahre Schweißtuch, eben weil es für ihn klar war, hier sieht er seinen Retter aus den Trümmern des Erdbebens. Und da war für ihn immer klar, das ist das authentische Schweißtuch aus dem Grab Christi. Das war ihm zu einem Zeitpunkt klar, als es noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen gab. Domenico hat dann auch nicht von Muschelseide gesprochen, sondern von diesem feinen Stoff, ja, so fein wie von Spinnenfäden gewebt, so hat er das mal formuliert. Und dann hat er auch vielen Pilgern versucht, jedenfalls dieses Gesicht nahe zu bringen. Und dann hatte er die glorreiche Idee, und deswegen ist er wirklich ja der eigentliche Entdecker dieses Volto Santo, jedenfalls in der Neuzeit. Dann hatte er die Idee, ich muss doch dieses Wissen um dieses berühmte Tuch, welches überhaupt nicht vorhanden war, das muss ich verbreiten, das muss ich publizieren. Und 1978 gab es die große Untersuchung des Turiner Grabtuches, eben in Turin, mit Wissenschaftlern aus aller Welt und ganz vielen Journalisten natürlich entsprechend. Und da ist Domenico da Cese auch selber hingefahren, weil er den Versuch unternehmen wollte, diese, so würde man heute formulieren, diese mediale Aufmerksamkeit für das Turiner Tuch jetzt auch jedenfalls ein wenig zu fokussieren auf dieses kleine, feine Schweißtuch in den Abruzzen. Und diese Geschichte hat auch eine große Tragik in sich, denn anlässlich dieses Besuches in Turin im Jahr 1978 wurde Domenico da Cese von einem Fahrzeug angefahren, von einem kleinen Fiat Cinquecento. Er erlitt aber so schwere Verletzungen, dass er wenige Tage später im Krankenhaus verstarb. Aber diese Geschichte, so tragisch wie wahr, hatte dann vielleicht doch auch sozusagen das Positive, dass nämlich tatsächlich ein Reporter darauf aufmerksam wurde, Renzo Allegri, und der hat dann damals eine große Geschichte über dieses zweite Tuch, über das Schweißtuch geschrieben in dem Klatschmagazin Gente, also so ein Massenblatt in Italien. Und dort wurde dieses Schweißtuch zum ersten Mal über die Grenzen der Abruzzen hinaus bekannt. Und dieser Artikel in der Zeitschrift Gente wurde dann auch übersetzt ins Deutsche, in die kleine Zeitung Das Zeichen Mariens. Und diese kleine Zeitung gelangte dann in ein Kloster in der Eifel, in dem es eine damalige Ordensschwester gab, Schwester Blandina, Pascalis Schlömer, ja, die dann die von Domenico da Cese, ich sag mal, begründete Kausalkette weiter intensiviert hat. Aber Domenico da Cese hat eben mit dieser Mission, die ihm sein Leben gekostet hat, hat aber jedenfalls dazu geführt, dass dann das Wissen sich verbreitete. Und vielleicht kann ich noch einen Punkt ergänzen, der ja auch unerklärlich ist. 10 Jahre zuvor, als Padre Pio, von dem wir gerade gesprochen haben, verstorben ist, 1968, gab es einen großen Begräbniszug und ganz Italien war in heller Trauer und das ganze Land, kann man sagen, brach zusammen. Heute noch sieht man Menschen um Pater Pio trauern, wenn man in San Giovanni di Rotondo mal die Kirche dort besucht. Und Domenico da Cese war zu dieser Zeit des Begräbnisses dokumentiert und von Zeugenunterschriften festgehalten in Mangopello und betreute dort eine Pilgergruppe. Und dann ist vor einigen Jahren ein Video aufgetaucht des staatlichen italienischen Fernsehens, des dritten Programms, in dem man Bilder des Trauerzuges sieht aus dem Jahr 1968, Schwarz-Weiß-Bilder, Originalbilder von dem Sender, also Rai Tre. Und auf diesen Bildern sieht man Domenico da Cese, der auf dem Trauerzug mitgewandert ist, obwohl er nachweislich in Mangopello war. Und das sind eben Bilder, die jetzt vom staatlichen Fernsehen jetzt freigegeben worden sind. Also da ist auch kein Fake oder etwas dahinter. Auch das ein völlig unerklärliches Ereignis, welches aber vielleicht auch zeigt, in welcher geheimnisvollen Beziehung Pater Pio und Pater Domenico da Cese standen, gerade auch in Bezug auf Mangopello und diesen Schleier.
Herr Dr. Vandenhövel, Sie haben zuvor auch Schwester Blandina Pascalis Schlömer erwähnt. Welche Rolle nimmt sie in dieser Schleiertuch-Thematik ein?
Ja, sie hat das Ganze intensiviert, denn als sie im Kloster in der Eifel diese kleine Zeitschrift Das Zeichen Mariens in die Hände bekam mit einem Foto des Volto Santo von Mangopello, da war sie anfangs eigentlich eher überrascht und entsetzt, als sie dann las, dass es sich hier um ein weiteres Grabtuch handeln soll, um das Schweißtuch. Schwester Blandina war und ist immer noch sehr davon überzeugt, dass das Turiner Tuch authentisch ist, und sie konnte damals, das war 1979, konnte sie überhaupt nicht nachvollziehen, dass es plötzlich ein weiteres Tuch geben soll. Das war ja auch bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht Gegenstand unseres Denkens. Also Turin war bekannt, auch gerade durch die Untersuchungen, die insbesondere im Jahr 1978 stattgefunden hatten. Aber da hatte niemand dieses Schweißtuch auf dem Radar, wie man das heute formulieren würde. Und das hat sie im Grunde aber so beschäftigt, dass sie anfänglich eigentlich einen Beweis führen wollte, dass der Mangopello-Schleier nicht authentisch ist. Und ihre Idee war gleichermaßen einfach wie genial, nämlich zu sagen, also wenn das auch ein authentisches Grabtuch ist, nämlich das Schleiertuch, das Schweißtuch, dann müssen die Gesichter ja identisch sein. Sonst kann dieses Schweißtuch von Mangopello nicht authentisch sein. Und dann hat sie eben, ja, anfangs mit den sehr rudimentären Mitteln, die ihr zur Verfügung standen, im Grunde mit Folienkopien, hat sie dann die Gesichter übereinander gelegt. Also sie hat von den Gesichtern im Copyshop sozusagen Folien anfertigen lassen, hat sie übereinander gelegt und stellte dann fest, also irgendwie sind die Gesichter ja deckungsgleich, die entsprechen sich. Denn eins hatte sie immer schon fasziniert, auch Herr Mangopello, das war dieser Augenausdruck. Der Blick hat sie nicht losgelassen, und das hat, glaube ich, ihre Akribie dann auch ihren Aktionismus sozusagen in Gang gesetzt. Ja, und je mehr sie forschte, dann kam ihr die Computertechnik schließlich zu Hilfe, umso mehr merkte sie, dass ja jeder einzelne Punkt, jedes Merkmal, auch jede Verletzungsspur auf dem Turiner Gesicht denjenigen auf dem Mangopello-Schleier entsprach. Bis sie dann so überzeugt davon war, dass sie dann schließlich auch Wissenschaftler aus aller Welt angeschrieben hat und dann auch zumindest partiell Gehör gefunden hat, insbesondere bei Professor Pater Pfeiffer, damals wohl dem größten Kenner christlicher Kunst in Rom, und der dann seine Untersuchung dann auch von Rom nach Mangopello erstreckt hat, um dann zu sagen, auch zu publizieren, ja, das ist das authentische Schweißtuch, danach habe ich, Pater Pfeiffer, immer gesucht. Also initiativ geworden ist da wirklich Schwester Blandina, die inzwischen seit knapp 20 Jahren in Mangopello wohnt. Sie hat die Sache vorangetrieben, weil sie die Spur, die einmal von Domenico da Cese gesetzte Kausalkette dann intensiviert hat. Das ist der große Verdienst von Schwester Blandina, die heute, wie gesagt, in der Nähe des Schweißtuches in den Abruzzen lebt. Und ich glaube, ohne ihre Idee dieser sogenannten Supraposition, das heißt, die Gesichter übereinander zu legen und dann aber eben mit der Hilfe der Computertechnik biometrisch zu vermessen, wäre man heute noch nicht so weit. Dann hat es eben viele Folgeuntersuchungen gegeben, die letztlich all diese Untersuchungen von ihr verifiziert haben. Aber sie ist da sicherlich die maßgebliche Protagonistin auf den Spuren Domenico da Ceses wandelnd.
Also Mangopello ist wirklich ein Magnet für viele Leute und auch bekannten Persönlichkeiten, so wie zum Beispiel 2006 reiste Papst Benedikt XVI. Auch nach Mangopello. Welche weiteren Persönlichkeiten haben diesen Ort besucht?
Ja, da muss man ja zunächst mal erstmal bei der Reise, Sie sprachen es gerade an, von Papst Benedikt XVI. am 1. September 2006, jetzt 17 Jahre her, zu sprechen kommen. Denn als Benedikt damals sich entschieden hat, das war die erste frei gewählte Reise nach Antritt seines Pontifikats, und als er sich entschieden hat, ich besuche Mango Pelo, hat das in der Welt des Klerus und in der Kurie des Vatikans niemand verstanden. Man hat ihn wirklich für verrückt erklärt. Wieso kommt ein Papst auf die Idee, plötzlich in die tiefste Provinz zu reisen, um dort sich ein vermeintliches Wunderbild anzuschauen? Italien ist voller Wunder, und der erklärte Rat auch der Kurie war, du kannst doch nicht dahin fahren. Das, was soll das Ganze? Aber er hat sich durchgesetzt, und das war natürlich für Mango Pelo und für dieses wunderbare Schleierbild der Point of No Return. Denn am 1. September 2006, da haben alle Medien über diesen Papstbesuch berichtet, was wirklich eine unglaubliche Sensation war. Auch im deutschen Fernsehen wurde live berichtet über diesen Besuch. Es gab vorher noch einen Bericht, in dem man die These, die Paul Badde immer schon angestellt hat, der Papst wird dieses Tuch besuchen, noch mit ganz vielen Fragezeichen versehen hat, und hat es sich in der Tat wenige Wochen später genauso bestätigt. Der Papst kam nach Mango Pelo. So, und das war mit ganz viel Skepsis unterlegt, und dann hat es lange gedauert, weil nämlich, ich sagte schon, viele nicht verstanden haben, und interessanterweise diejenigen, die immer schon von der Authentizität des Turiner Tuchs überzeugt waren, hatten große Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass es plötzlich noch ein weiteres Tuch gibt, welches eben auch authentisch ist. Und das ist, wenn man das jetzt rückblickend betrachtet, in den letzten 17 Jahren hat sich da ganz viel getan. Inzwischen waren von den Persönlichkeiten, also ganz viele Bischöfe, ganz viele Kardinäle, Mango Pelo, ich würde heute sagen, man muss beinahe schon aufzählen, wenn auch nicht da war. Und es gibt unzählige Fotos und Berichte von, ja, wirklich allen Teilen des Klerus, die Mango Pelo besucht haben. Darüber hinaus aber auch eben ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben. Ob das Ärzte waren, Künstler, Maler, Naturwissenschaftler, Historiker, Journalisten, auch die großen Magazine, ob das Spiegel ist oder FAZ, haben ihre Journalisten dorthin geschickt. Und alle haben eigentlich inzwischen das Tuch gesehen, bis hin zu Pilgern aus aller Welt. Ganz viele Menschen kommen aus Polen, aber ich habe auch schon Busse gesehen mit Menschen aus Südamerika, Brasilien, Amerikaner. Also inzwischen reisen eigentlich alle dahin. Und das Interessante ist eigentlich eine Begegnung oder eine Beobachtung, die man auch machen kann, dass letztlich alle Menschen ja auch diesen Schleier im Grunde mit ihren berufsspezifischen Augen wahrnehmen. Also wenn sie dort Ärzte haben, dann schauen die sich die Wunden an. Okay, wie kann das eigentlich sein, dass eben diese ja im Grunde todbringenden Wunden, wie man auf dem Turiner Tuch sieht, dass die plötzlich hier repariert sind. Es gibt Künstler, Maler, die sich fragen, wie könnte man ein solches Bild in Anführungszeichen malen auf diesem Stoff? Das geht da überhaupt nicht. Der Naturwissenschaftler stellt sich die Frage, ja, wie ist überhaupt die Entstehung in Anführungszeichen zu erklären? Die Historiker und Journalisten begeben sich sofort auf die Spurensuche. Sehen wir hier eine Geschichte von 2000 Jahren. Und die Juristen, so wie ich es bin, die überlegen sich, wie gehen wir jetzt in die Beweisaufnahme? Wie gehen wir vor? Also das heißt, jeder hat seinen eigenen Blick. Und wie gesagt, viele Persönlichkeiten sind da gewesen, die man gar nicht alle aufzählen könnte. Und ich glaube, es werden auch immer mehr. Und immer weitere Kreise fangen an, sich für diesen Schleier zu interessieren.
Wie hat sich Ihr Leben in Bezug auf dieses Schleiertuch verändert?
Ich kann sagen, seitdem ich dieses Tuch zum ersten Mal gesehen habe, das war der 1. Mai 2006, ist dieses Schleiertuch bei mir täglich präsent. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht dieses Tuch vor Augen habe, an dem ich nicht an das Gesicht Christi denke und auch an dieses Mango Pelo-Gesicht denke. Ich habe immer dieses Gesicht prägend vor Augen. Es ist für mich die transzendentale Dimension meines Lebens, weil mir dadurch, der früher auch viele Glaubenszweifel hatte und auch heute, weiß Gott, ganz viele Fragen und auch nur wenige Antworten hat, aber mir ist eben klar geworden, es gibt eben diese andere Dimension. Und wir haben hier die Möglichkeit, Christus ins Gesicht zu schauen und mit ihm zu kommunizieren, in einer transzendentalen Weise. Es ist so, als wenn Christus sozusagen ein Fenster aus dem Himmel öffnet und zu uns hinabschaut, aber eben nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Wir begegnen Christus auf Augenhöhe, wenn wir ihm in Manu Pelo ins Gesicht schauen, in immer wieder unterschiedlichen Facetten, das haben wir ja gerade schon erörtert. Und das sind Eindrücke, die haben sich bei mir eingebrannt, die sind da und die sind jeden Tag da, dieses Gesicht und dieses Bild von dem authentischen Gesicht Jesu, das ist bei mir jeden Tag präsent. Und ich versuche immer auch das, was sich bei mir eben in diesen 17 Jahren so verinnerlicht und so eingebrannt hat, das auch weiterzugeben. Aber auf eine undogmatische Art und Weise, indem ich eben immer wieder sage, schaut selbst hin, bildet euch eure eigene Meinung, aber geht hin. Seid interessiert und stellt Fragen, seid offen, hört zu, kommuniziert mit diesem Gesicht, welches ihr anschauen dürft in Manu Pelo. Und dann erfahrt ihr, dass es ein ganz großes Geschenk ist. Und dieses ganz große Geschenk, das ist täglich präsent.
Lieber Herr Markus Vandenhövel, wir danken Ihnen für das hochspannende, gehaltvolle Gespräch und auch Ihre geschenkte Zeit für Radio Gloria. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie Gottes besonderen Segen und Schutz und mögen Sie weiterhin viel Freude mit dem Schweißtuch von Manu Pelo haben und vor allem auch in Ihrer journalistischen Tätigkeit. Deo gracias.
Ja, ich bedanke mich auch für das sehr nette und ich glaube auch sehr intensive Gespräch und ich würde mich sehr freuen, wenn auch viele Zuhörer da etwas von mitnehmen und auch ihr Leben dadurch bereichern. Das würde mich sehr freuen. Und herzlichen Dank Ihnen, Frau Marti, und Ihnen auch alles Gute, auch für Ihre Arbeit in Ihrem wunderschönen Sender. Ich bedanke mich.
Abschließend möchte ich auch auf diverse Bücher vom Dr. Markus Vandenhövel zum Muschelseidentuch und auch seine angebotenen Pilgerreisen nach Manu Pelo hinweisen. Aber nicht zu vergessen auch die Novene zum heiligen Antlitz Jesu von Schwester Petra Maria Steiner, der Vita Communis in Waiblingen. Diese Novene können Sie direkt bei Schwester Petra Maria Steiner beziehen. Falls Sie Interesse haben an einer Reise mit Dr. Markus Vandenhövel, können Sie ihn direkt kontaktieren. Das war die Sendung mit dem Titel Manu Pelo mit dem heiligen Pater Pio und Pater Domenico d'Accese und es sprach Dr. Markus Vandenhövel. So verabschiede ich mich von Ihnen allen. Pürzi Gott, Ihre Andrea Marti.